wenn ich jetzt irgendeine 0815 Direktversicherung mache, muss ich mich damit ja auch mal einmal beschäftigen, sollte ich. Und nicht nur dem Versicherungsvertreter, Makler meines Vertrauens in 3 Minuten alles unterschreiben und dann geht er wieder raus. Das ist absolut nicht gut.
Vom Unternehmer für Unternehmer. Johannes hilft Handwerksunternehmen dabei, mehr Zeit und Zufriedenheit für sich zu gewinnen. Er positioniert Unternehmen, baut Führungskompetenzen auf und macht Unternehmer so zufriedener.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf YouTube und im Podcast. Und ich habe einen Gast, den ihr vielleicht von früher schon kennt, nämlich den David Tappe hier. Hi David.
Ja, hi Johannes, grüß dich.
Schön, dass du nochmal bei uns bist. Wir wollen uns in der Folge darüber unterhalten, was die Unternehmer für ihre Mitarbeiter tun können und auch tun müssen. Es gibt ja die Vorschrift, die Mitarbeiter regelmäßig über die betriebliche Altersvorsorge zu informieren. Und vielleicht kannst du uns mal einen neutralen Rundumblick geben. Was muss getan werden, was kann getan werden und was ist die Optimalversion aus deiner Perspektive? Für alle Zuhörer, die jetzt den David noch nicht kennen, muss ich kurz dazu sagen, dass der David nicht von irgendeiner Versicherung kommt oder ein Vertreter einer Versicherung ist oder auch nicht ein freiberuflicher, wie sagt man dazu?
Versicherungsmakler.
Makler, genauso bei Rot, Grün oder Blau oder was weiß ich wo, sondern er macht unabhängige Finanzberatung, kann man auf den Punkt so zusammenfassen, oder?
Genau, ja, kann man so sagen. Also ich war früher mal Versicherungsmakler, das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge auch erklärt, wo ich über einige Jahre feststellen musste, dass halt eben viele, viele Verträge in Sachen Altersvorsorge insbesondere sich überhaupt nicht lohnen und rechnen und häufig das Blaue vom Himmel versprochen wird. Und ich musste dann nach einigen Jahren schmerzhaft feststellen, dass ich, ohne dass ich es wollte, Teil dieser Branche geworden war, die eben solche Produkte verkaufte und habe dann für mich irgendwann 2014 entschieden, dass ich da eben nicht mehr mitspiele und da raus möchte. Und habe dann mich umpositioniert als eben Honorar-Finanzanlagenberater. Und seitdem bin ich jetzt seit gut 10 Jahren spezialisiert auf das Thema Vermögensaufbau, Altersvorsorge und helfe eben auf Honorarbasis meinen Kunden, das sind Privatpersonen und Unternehmer, wie sie eben das Thema Vermögensaufbau möglichst smart, steueroptimiert und clever gestalten. Und das Thema betriebliche Altersvorsorge kommt natürlich auch immer wieder auf den Tisch. Und das haben wir ja gesagt, ist jetzt mal der Anlass, dass wir mal darüber reden, was Arbeitgeber da so tun können.
Genau. Und für alle noch die Info, dass wir auch wieder eine Folge noch dazu machen werden, wo es dann um die Altersvorsorge des Unternehmers geht. Also in der jetzigen Folge geht es um die Möglichkeiten für die Arbeitnehmer. Das hat ja durchaus auch Einfluss auf Mitarbeiterbindung, aber auch Recruiting, wenn ich was mache, was geiler ist, wie andere es tun zum Beispiel. Ups, jetzt kommen wieder die witzigen Effekte von Apple hier. Für alle, die auf YouTube sind, können jetzt hier einen Daumen hoch sehen. Das war keine Absicht, aber passt ganz gut. Genau, und in der nächsten Folge geht es auch um Altersvorsorge, allerdings um die des Unternehmers. Also David, dann ist es spannend für uns aus unabhängiger Sicht mal das Thema zu betrachten, weil logischerweise, wenn ich jetzt zu Blau oder Rot renne, dann wollen die mir indirekt gleich was aufs Auge drücken und meine Mitarbeiter unterweisen, meiner Pflicht nachkommen für mich sozusagen, weil ich das ja einmal im Jahr tun muss, für alle, die noch nicht gemacht haben, ihr habt da eine Unterweisungspflicht, oder?
Ja, also einmal im Jahr ist es nicht. Es ist so, dass ich die Mitarbeiter im Grunde einmalig, wenn sie bei mir sind, darüber aufklären muss. Genau.
Genau. Das habe ich aber extra so formuliert, weil das ist häufig ein Hook der Vertreter, das so in den Ring zu werfen, um zu suggerieren, dass man es jährlich machen muss, was natürlich Bullshit ist, ne? Weil es ist letztendlich logischerweise ein Angriffspunkt für alle, die nicht abgeschlossen haben beim ersten Mal, das beim zweiten Mal nochmal zu versuchen.
Ja. Also das Thema der betrieblichen Altersvorsorge ist, denke ich mal, jedem irgendwo ein Begriff. Jeder hat es schon mal gehört. Der eine oder andere hat vielleicht auch so einen Vertrag von alter Zeit oder auch aktuell laufen, bevor man da irgendwas unterschreibt als Arbeitgeber und damit auch in einer gewissen Weise in die Haftung tritt, muss man sich meiner Meinung nach erstmal so einen Grundüberblick verschaffen. Also nicht einfach nur bei irgendeinem netten Berater irgendwo seine Unterschrift setzen und dann glauben, dass das Thema erledigt ist, sondern es gibt einfach so ein paar Grundlagen, die sollte man einmal verstehen. So. Und grundsätzlich ist es so, dass das Betriebsrentenrecht erstmal ein arbeitsrechtliches Thema ist. Versicherung, wie viele denken, hängt immer erst hinten dran. Das heißt, zuerst einmal muss man sich über diese arbeitsrechtliche Thematik da ein bisschen drüber unterhalten und das einfach verstehen. So. Und im Betriebsrentengesetz steht eben drin, im ersten Paragraph, dass Mitarbeiter seit 2001 einen Rechtsanspruch darauf haben, Teile ihres Gehaltes, man nennt das umzuwandeln, also aus dem Brutto sozialversicherungs- und steuerfrei zu sparen.
Da waren die ersten Aufschläge so die Direktversicherung, oder?
Direktversicherung ist ein Durchführungsweg, genau. Es gibt nämlich, um sozusagen dieser Möglichkeit der Gehaltsumwandlung nachzukommen, insgesamt 5 verschiedene Durchführungswege. Und der Arbeitgeber hat eben das Recht, das steht auch drin im Betriebsrentenrechtsgesetz, diesen Durchführungsweg vorzugeben. So, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil jeder Durchführungsweg wird anders behandelt. Es hängen andere Haftungen mit darin, andere Verpflichtungen, andere Verwaltungsaufwendungen. Und dementsprechend ist es erstmal grundlegend zu empfehlen, dass man sich als Arbeitgeber damit beschäftigt, dass man da nicht irgendwann so ein Kauderwelsch an verschiedensten Zusagen und Verträgen im Haus hat, sondern dass man sich dort einmal einen Durchführungsweg herauspickt, wo man sagt, den bietet man seinen Mitarbeitern an.
Und was geschieht, wenn jetzt jemand dazukommt zum Team, der was mitbringt? Also der hat beim anderen Arbeitgeber was anderes abgeschlossen?
Also das passiert ja in der Praxis häufig, dass Mitarbeiter durchaus mal einen Vertrag haben und den dann vielleicht auch fortführen wollen. In so einem Fall empfehle ich nicht, diesen einfach anzunehmen und zu unterschreiben, sondern eben den, wenn man denn in diesem Bereich einen Experten hat, einen Dienstleister hat, der sich darum kümmert, vorzulegen und dann zu gucken, ob die eigene Versorgungsordnung, also ein 5- bis 10-seitiges Dokument, was die Versorgung innerhalb des Unternehmens regelt, vorsieht, dass dieser Vertrag fortgeführt werden kann oder eben nicht. Und wenn nicht, dann gibt es halt ein anderes System, was man sich halt einmal einheitlich überlegt hat. Und dann darf natürlich dieser neue Mitarbeiter in diesem System mitspielen. Und gegebenenfalls kann das Kapital aus seinem Altvertrag mit übertragen werden. Das geht manchmal.
Also das heißt also, im Worst Case muss der Mitarbeiter sich daran gewöhnen, dass er jetzt eben zwei Altersvorsorgen hat. Eine, die pausiert ist, die mal bedient wurde, und eine neue, die wir als System vorgeben.
Genau.
Also wichtiger Punkt schon mal, egal was uns die Versicherungsmakler erzählen, wir haben immer die Möglichkeit, unseren eigenen Stil vorzugeben mit einem Produkt und einem Prozessablauf, der damit verbunden ist. Auch wenn jemand von woanders dazukommt.
Korrekt.
Und das macht ja durchweg auch Sinn, das so zu tun, denn je mehr unterschiedliche Dinge, desto mehr Abläufe muss ich berücksichtigen. Es kostet mehr Geld am Ende des Tages.
Ja. Genau. Bis dahin, dass man, wenn man fremde Verträge übernimmt, dafür ja auch seine Unterschrift als Arbeitgeber setzen muss und unter Umständen gar nicht alle Unterlagen vorliegen hat aus der Vergangenheit, gar nicht weiß, was dort damals zugesagt worden ist, ob der Vertrag das überhaupt erfüllt. Entweder weil die Unterlagen nicht vorliegen oder weil man gar nicht die Kompetenz hat, die zu verstehen. Und dementsprechend rate ich dringend davon ab, da einfach zu unterschreiben, nur weil man jetzt den Mitarbeiter zum Beispiel gerne haben möchte. Man kann genauso sagen, wir haben hier ein einheitliches System. In unserem Unternehmen läuft das so und so und so ab. Und wenn das System gut ist, dann ist ja auch kein Mitarbeiter böse darum, dass man ihm hier ein unter Umständen deutlich besseres Modell vorlegt und sagt, das ist unser System, da darfst du gerne mitspielen.
Zumal du ja sagen könntest, hey komm, geh mir nicht auf den Keks mit dem anderen Ding. Wir haben hier unseren Ablauf, ich lege dir 50 Euro mehr dazu, dafür, dass ich mir die Prozesskosten spare. Haben alle gewonnen vielleicht, ja.
Ja, also im Grunde genommen habe ich es noch nicht erlebt, dass ein Mitarbeiter, der neu dazukommt, böse darum ist, wenn man ihm ein besseres Modell vorstellt und sagt, hier hast du einfach attraktivere Möglichkeiten als bei deinem bisherigen Arbeitgeber und wir wollen hier einfach die Verwaltung nicht so aufwendig haben, deswegen haben wir hier ein einheitliches System für alle und dementsprechend ist da auch keiner böse drum und das kann man auch ganz einfach kommunizieren. Also da muss man keinem
irgendwo macht Sinn.
Viel erzählen.
Genau. Gut, dann lass uns mal drüber reden, um was es im Kern überhaupt geht. Also du hast schon angesprochen, es geht darum, dass wir Bruttogeld nicht mehr ausbezahlen sozusagen. Das muss der Arbeitnehmer nicht versteuern. Er muss keine Sozialversicherung dafür bezahlen. Und der Arbeitgeber spart sich auch seine Sozialversicherungsanteile.
Korrekt.
Und das landet dann in irgendeiner von 5 möglichen Versicherungsdurchführungsmethoden. So.
Genau, also grundsätzlich geht es um die sogenannte Entgeltumwandlung. Das heißt, ein Entgelt, also ein Gehaltsbestandteil, kann der Mitarbeiter aus seinem Brutto zugunsten einer betrieblichen Altersvorsorge umwandeln. Nehmen wir mal ein Beispiel, ein Mitarbeiter hat, sagen wir mal, 3.000 Euro Gehalt. Jetzt kann er sagen, Chef, ich möchte gerne 100 Euro monatlich zugunsten einer Versorgungszusage einer betrieblichen Altersvorsorge umwandeln. Wird erstmal formell sein Gehalt um 100 Euro reduziert. Das heißt, er zahlt ja dann auf nur noch 2.900 Euro Sozialabgaben und Steuern. Und 100 Euro fließen dann entweder zu einer Versicherung, so wie das meistens der Fall ist, oder wenn man jetzt einen bestimmten Durchführungsweg nimmt, kann auch die Möglichkeit bestehen, dass diese 100 Euro im Betrieb bleiben. So. Und auf diese 100 Euro, oder anders ausgedrückt, der Mitarbeiter hat durch diese Aktion ungefähr, je nachdem in welcher Steuerklasse er ist, ein Nettoverlust, ein Nettoverzicht von 50 Euro. Das ist so über den Daumen immer so die Hälfte ungefähr.
Ja, die andere Hälfte geht ja an den Staat.
Genau, der Mitarbeiter hat also erstmal 50 Euro weniger netto, aber 100 Euro stehen jetzt im Raum, die jetzt halt irgendwo zum Ansparen zur Verfügung stehen. So. Und der Arbeitgeber spart eben auf die 100 Euro seine ungefähr 20% Sozialabgaben, als dass der Arbeitgeber nochmal ungefähr 20 Euro Ersparnis hat.
Ja.
Früher war das so, dass der Arbeitgeber die Ersparnis für sich behalten konnte. Das war für gerade größere Firmen durchaus gar nicht so unattraktiv, wenn man da mehrere hundert Mitarbeiter hat, die das ganze Spiel mitmachen. Dann sind das schon ein paar tausend Euro an Liquidität, die dann innerhalb der Firma entstand. So. Jetzt ist es aber so, dass wenn der Mitarbeiter dann irgendwann in Rente geht, dann muss er eben, egal ob das Geld jetzt aus der Firma kommt oder weil es dort angelegt worden ist, eben einem Durchführungsweg oder eben üblicherweise von der Versicherung ausgezahlt wird, muss der Mitarbeiter auf diese Summen Steuern und Sozialabgaben zahlen. So. Und er zahlt eben nicht nur den Sozialabgabenanteil von sich als Arbeitnehmer, sondern er zahlt auch den Arbeitgebersozialabgabenanteil. Das heißt, ungefähr 18% muss der Mitarbeiter hinten raus an Sozialabgaben zahlen, während er vorneweg nur ungefähr 10% oder 9% gespart hat. Das ist ein Nachteil, wie man jetzt vielleicht hört, für den Mitarbeiter. Und da hat der Gesetzgeber seit 2022 entschieden, dass der Arbeitgeber mindestens mal 15% Zuschuss geben muss. Also von seinen 20 Euro in unserem Beispiel an Ersparnis muss er mindestens 15 Euro an Zuschuss geben, was sozusagen diesen Nachteil für den Mitarbeiter hinten raus kompensieren soll.
Das betrifft aber ganz alte Direktversicherungen nicht, oder?
Doch, das betrifft, es gab so eine Übergangsregel, es betrifft sowohl Neuverträge als auch Altverträge mittlerweile, muss dieser 15-prozentige Zuschuss in den meisten Durchführungswegen
bezahlt werden. Ach so, nee, ich meinte, dass wenn der Arbeitnehmer irgendwann mal sein Rentenalter erreicht und dann die Auszahlung ansteht, da gab es doch mal eine Zeitphase, wo du ja, dann nicht...
Das betrifft nur die Steuer, aber nicht die Sozialabgaben.
Ah ja, okay.
Also Verträge vor 2005 sind da von einer gewissen Steuerbefreiung unterlegen, wobei das wiederum eher die Privatverträge trifft und weniger das Thema der betrieblichen Altersvorsorge.
Okay.
Die sind da nicht von befreit. Genau.
Gut, also zusammengefasst, der Arbeitnehmer bekommt zum Zeitpunkt der Auszahlung irgendwann mal die Klatsche von den Sozialversicherungsbeiträgen.
Ja.
Und zwar nicht nur sein Anteil, sondern auch noch
den des Arbeitgebers, korrekt.
So, jetzt muss man ja mal knallhart hinterfragen, was es dann überhaupt für einen Sinn ergibt. Ja, wenn jetzt die Versicherungsgesellschaft, wie wir jetzt die letzten Jahre gesehen haben, keine Renditen mit dem Kapital, das da rumliegt, erzeugt, dann bin ich ja ganz schnell unter der Inflation.
Ja, also genau, wir nehmen jetzt weiterhin unser Beispiel. Der Mitarbeiter hat seine 50 Euro an Nettoaufwand und der Arbeitgeber hat eben seine 100 Euro Gehaltsumwandlung plus nochmal 15% Zuschuss. Nehmen wir mal nur den verpflichtenden Zuschuss, dann stehen also 115 Euro im Raum, während der Mitarbeiter nur 50 Euro Nettoaufwand hat. Das klingt ja erstmal nach einer tollen Förderung. Das habe ich ja privat nicht, wenn ich irgendwo 100 Euro einspare, dann packt mir ja erstmal keiner was dabei.
Ja.
Jetzt ist es aber so, im Betriebsrentenrecht ist eben verankert, dass der Betrag von 115 Euro garantiert hinten raus zur Verfügung stehen muss. Und jetzt ist der Arbeitgeber in der Regel in den meisten Durchführungswegen verpflichtet, eine Versicherung dafür abzuschließen, eine Rückdeckungsversicherung. Am üblichsten und meisten wird da eine Direktversicherung genommen. Das ist so das, was die meisten Versicherer natürlich auch anbieten, eine Direktversicherung, die eben diese Zusage rückdecken soll. So. Jetzt ist aber diese Versicherung verpflichtet, das Geld entsprechend auch so anzulegen, und zwar sehr konservativ, dass eben ein Großteil dieser Zusage auch erfüllt werden kann. Die meisten Verträge heutzutage garantieren aber nicht mal 100%, sondern mittlerweile liegt die Zusage, die Garantie nur bei 50-80%. Das heißt, im besten Fall gehen diese 115 Euro jeden Monat zur Versicherung, Monat für Monat und Jahr für Jahr, und dann ergibt sich, ich sage jetzt einfach mal, 50.000 Euro insgesamt an Summe, die dort reingezahlt worden sind. Und der Versicherer garantiert aber nur 80% davon, also nur 40.000 Euro in unserem Beispiel, was er später auszahlt. So, der Mitarbeiter hat aber einen Anspruch auf 100%. Das heißt, wenn der Versicherer entsprechend nur die 80% garantiert und wir sagen jetzt mal Worst Case, er schafft auch durch Rendite nicht mehr, dann muss der Arbeitgeber diese 10.000 Euro in unserem Beispiel nachzahlen. Das heißt, er hat immer ein Haftungsproblem dabei. Mhm. Und das ist natürlich bei 10, 20, 50, 100 Mitarbeitern dann nicht mehr ganz so witzig, wenn dann in der Zukunft die Mitarbeiter sagen, ich habe hier noch einen Anspruch. Wie immer, wo kein Kläger, da kein Richter, wenn die sich nicht melden, dann ist es halt Pech, gibt es Verjährungsfristen, aber grundsätzlich hat der Arbeitgeber erstmal dieses Delta in der Haftung.
So. Gott sei Dank haben wir hier einen Podcast für Unternehmer, David.
Genau.
Das wird ganz schnell unangenehm hier.
Genau, und jetzt ist es so, jetzt könnte man ja sagen, ja gut, die Versicherung wird ja über 20, 30 Jahre irgendwie Renditen erzielen. Jein. Das Problem ist, dadurch, dass Sie diese Garantie per Gesetz geben müssen von 50-80%, können Sie ja nicht die 115 Euro irgendwie wunderbar in irgendwelche Fonds investieren, die sich toll vermehren, sondern die müssen einen großen Teil der 115 Euro sehr, sehr konservativ anlegen in langlaufende Staatsanleihen und die sind teilweise mit 0% Verzinsung hinterlegt. Das heißt, ein Großteil der 115 Euro wird mit einem Nullzins angelegt. Und dazu kommen natürlich dann noch, je nach Anbieter, unterschiedlich hohe Kosten, als dass ja gar nicht die 115 Euro irgendwo ins Rennen gehen, sondern entsprechend am Anfang erstmal die Abschlusskosten bezahlt werden über die ersten 5 Jahre. Das heißt, da gehen dann schnell mal 20 Euro pro Monat gar nicht in die Geldanlage, sondern die werden erstmal für die Bezahlung der Abschlusskosten des Beraters verwendet. Dann gibt es noch verschiedene Verwaltungskosten, verschiedene prozentuale, einmalige Kosten, da gibt es eine ganze Reihe. Und das führt eben dazu, dass bei weitem nicht die 115 Euro effektiv auch irgendwo genutzt werden, sondern eben nur ein Teil davon. Und dementsprechend ist es relativ vorstellbar, selbst wenn ein kleiner Teil der Gesamtsumme in irgendwelche Fonds, die man sich da auswählt, fließt, dann können die noch so gut laufen. Die können in den meisten Fällen nicht die Gesamtrendite auf ein Niveau oberhalb der Inflation bewegen. Das heißt, in der Regel laufen diese Betriebsrentenverträge im Worst Case mit 50% oder 80% Garantie. Der Arbeitgeber muss nachzahlen. Oder die holen vielleicht 1 oder 2% im Schnitt pro Jahr ab, aber wirklich nur bei langen, langen Laufzeiten. Aufgrund der Kosten ist es in den ersten 10 Jahren, 15 Jahren meistens so, dass die Verträge noch im Minus hängen. So. Und jetzt kann man trotzdem sagen, okay, selbst wenn da, sagen wir mal, exakt nur 100% rauskommen, also nicht 80, sondern eben 100, weil ein bisschen Rendite entstanden ist, könnte man ja immer noch denken, okay, der Mitarbeiter hat ja immerhin nur 50 Euro Aufwand gehabt, 115 sind gespart und die sind entsprechend über die Jahre gewachsen und da kommt dann eine schöne Summe raus, in unserem Beispiel 50.000. Jetzt muss ich aber weiterrechnen, weil er hat 50 Euro netto aufgewendet. Was kriegt er denn aus 50.000 Euro netto effektiv am Ende raus? Da müssen wir berücksichtigen, bei 50.000 Euro, wenn ich das zum Rentenbeginn bekomme, jetzt mache ich es mal beispielhaft, Mitarbeiter arbeitet bis Oktober, wird 67, geht in Rente, hat also 10 Monate Gehalt bekommen und bekommt jetzt im November einmal 50.000 Euro. So, herzlichen Glückwunsch, da ist der Spitzensteuersatz. Er hat eine entsprechend hohe Steuerlast, Einkommenssteuerlast, im schlimmsten Fall 45%, in den meisten Fällen wird es 42 sein, auf Basis so einer Summe, die er dann als einmalige Steuerlast hat.
Ja, weil er im Prinzip irgendwie, keine Ahnung, 30 brutto verdient hat bis Oktober und dann nochmal 50 on top, ist er beim Jahreseinkommen von 80.000.
Genau, dann hat er entsprechend nach der Steuerkohorte einen Großteil seiner Summe entsprechend mit dem Spitzensteuersatz. So. Ja. Das heißt, von 50.000 gehen dann mal schnell 20.000 an Steuerlast weg. So, und dann kommen noch die Sozialabgaben dazu. Das sind eben diese besagten ca. 18%, die auch nochmal runtergehen. So, und was bleibt da übrig? Auf jeden Fall bleibt da meistens nichtmals das übrig, was er mit seinen 50 Euro hochgerechnet eingezahlt hat. Und das ist also so, für die meisten Firmen ist das Modell, was sie fahren. Und natürlich wird halt häufig in der Beratung dem Mitarbeiter und leider auch dem Arbeitgeber gegenüber diese Steuer nicht von vorne bis hinten einmal vorgerechnet, dass jeder für sich begreifen kann, dass das sich eigentlich gar nicht so lohnt. Weil hinter der Vermittlung einer solchen Versicherung steckt natürlich eine Provision und ein Berater hat natürlich ein Interesse dann, so einen Vertrag zu verkaufen.
Kurze Unterbrechung im Podcast von Johannes, um dich auf das kostenlose Strategiegespräch mit Johannes hinzuweisen. Erfahre im 1:1-Austausch mit Johannes, wie viel Potenzial in deinem Unternehmen steckt. Sieh dir an, wie du durch unsere Prozessoptimierung und dem richtigen Führen der Mitarbeiter massiv an Zeit für dich gewinnst und gleichzeitig die Ergebnisse deutlich verbesserst. Lass den Stress hinter dir und freue dich auf neue Energie, Klarheit und ein super Umfeld. Bist du bereit? Dann bewirb dich jetzt zum kostenlosen Strategiegespräch auf www.johannesgronover.de. Und jetzt zurück zum Podcast.
Ja, das verstehe ich. Also da gibt es ja auch so berühmte Persönlichkeiten, die nicht mehr auf deutschem Boden unterwegs sein dürfen, die das sehr lautstark machen.
Genau, zwar nicht, je nachdem, wen du da meinst, aber nicht in diesem Bereich der betrieblichen Altersvorsorge, aber da gab es mal jemanden, der sehr, sehr aggressiv in der privaten Krankenversicherung unterwegs war.
Ja, genau. So. Und genau. Gut, wenn man den gesehen hat, dann will man gar keine Versicherung mehr abschließen, glaube ich.
Ja, ja. So,
das gut, heißt, Fazit, es waren jetzt viele, also Zwischenfazit, es waren jetzt brutal viele Zahlen. Es ist ein Podcast, beziehungsweise YouTube, aber ohne Whiteboard oder so, wenn ihr jetzt zuguckt. Also ein Zwischenfazit, wie eigentlich ehrlich gesagt auch bei der ersten Folge ist, es gehört nicht zu unserer Kernkompetenz zu durchschauen, was da wirklich geschieht. Man geht durchaus auch ein Haftungsrisiko ein, wenn wir Produkte abschließen, die wir gar nicht beurteilen können, die nur bis zu 80% der eigentlich versprochenen Summe wirklich gesichert sind. Im besten Fall, manchmal auch nur 50. Und dann sage ich jetzt mal, erster Impuls von mir, ich bin manchmal ein bisschen ungeduldig und schnell unterwegs, ja, und habe ja auch Handwerksunternehmen. Ich würde jetzt als Erstimpuls gerne lernen, was ich zu unterweisen habe und die Unterweisung so psychologisch aufbauen, dass am Ende des Tages keiner irgendwas abschließt. Dann habe ich nämlich mit dem ganzen Scheißdreck nichts zu tun. Ja.
Der Impuls ist goldrichtig. Das höre ich häufig, dass Arbeitgeber keinen Bock drauf haben auf das Thema, genau wie Datenschutz. Das will man irgendwie so regeln, dass es einigermaßen ordentlich ist und dass einem das natürlich nicht auf die Füße fällt. Und da geht das eben genauso. Also ich habe da schon Zettel gesehen, wo Mitarbeiter eben handschriftlich geschrieben haben, ja, ich habe kein Interesse an der Beratung, und der Arbeitgeber freut sich, weil den Zettel kann er in die Personalakte legen und dann sind alle zufrieden. Und wenn der Mitarbeiter irgendwann mal von der Firma geht und eventuell sogar einen Arbeitsrechtler in der Hand hat, der dann sagt, hast du mal eine Beratung bekommen? Und der Mitarbeiter sagt dann, ja, ich habe da irgendwie so einen Zettel unterschrieben, dann ist der Arbeitgeber aus der Haftung, weil der Mitarbeiter hatte ja die Möglichkeit, sich darüber informieren zu lassen. Und ja, dann hat der Mitarbeiter auch keine Chance mehr, dem Arbeitgeber irgendwo was nachtragend ja, ihn in Haftung zu stellen.
Die weiterführende Frage ist, weil wir wollen ja natürlich, also ich zumindest habe ja trotzdem den Impuls, den Menschen, die mit und bei mir arbeiten, das zu ermöglichen, nicht unnötig Geld zum Fenster rauszuschmeißen.
Ja.
Gibt es denn einen Pfad oder einen Weg, wo ich mich in diese Haftung nicht begebe, und der trotzdem die Vorteile genießen kann?
Also eins vorweg, die Haftung hat man immer. Deshalb umso wichtiger, sich damit vernünftig einmal zu beschäftigen und nicht einfach irgendwas zu unterschreiben. Die kann man nicht entnehmen, die steht im Betriebsrentenrecht eben drin. So, was wir aber tun können, damit das Ganze natürlich auch irgendwo Sinn macht, ist einerseits, natürlich kann ich jetzt als Arbeitgeber weitaus mehr als 15% Zuschuss zahlen. Ich kann den prozentualen Zuschuss entsprechend erhöhen, kann vermögenswirksame Leistungen mit einfließen lassen, die der eine oder andere vielleicht zahlt, und ich kann natürlich auch pauschale Arbeitgeberbeiträge obendrauf packen. So, das kostet natürlich alles Liquidität und am Ende des Tages Gewinn, aber das führt zumindest dazu, dass wir jetzt in unserem Fallbeispiel, sagen wir einfach mal bei dem Beispiel, was wir hatten, in Summe vielleicht 200 Euro für den Mitarbeiter ins Rennen gehen und er hat gerade mal 50 Euro Nettoaufwand. Dann ist es natürlich aus Sicht des Mitarbeiters wieder etwas attraktiver, weil es entsprechend höhere Summen sind, die sich dadurch ergeben. So. Jetzt ist dabei aber das Problem, dass es natürlich auf Firmenseite entsprechend Geld kostet. So. Und da gibt es jetzt einfach Möglichkeiten, über einen Durchführungsweg der Unterstützungskasse einen Weg zu gehen, indem man es so aufbaut, dass es unterm Strich liquiditätsneutral oder sogar gewinnbringend ist. Das ist ein relativ komplexes Thema. Ich versuche es einmal ganz kurz anzureißen. Wir nehmen wieder unser Beispiel. Mitarbeiter verdient 3.000 Euro. Er möchte jetzt gerne 100 Euro umwandeln. Jetzt ist es häufig so, dass Mitarbeiter gar nicht so ein Interesse daran haben, weil sie halt einfach sagen, das kostet mich zwar nur 50 Euro, aber die brauche ich lieber jetzt. Alles wird teurer. Ich kann bzw. will es mir nicht leisten. So. Ein Altersvorsorgeproblem haben die trotzdem. Das wissen die meisten auch. Aber grundsätzlich müssen die natürlich auch gucken, wo stecken sie ihr Geld hin. Vielleicht haben die schon private Altersvorsorge und haben das Budget nicht. Jetzt gibt es die Möglichkeit zu sagen, im ersten Schritt, ich schenke dem Mitarbeiter 50 Euro netto, indem ich zum Beispiel einen Sachbaustein nehme. Im Einkommensteuergesetz gibt es 22 verschiedene Sachbausteine, die ich Steuer- und Sozialabgaben begünstigt oder teilweise frei dem Mitarbeiter zukommen lassen kann. Wir alle kennen zum Beispiel diesen Tankgutschein, der liegt mittlerweile bei 50 Euro. Es gibt eine Internetpauschale, die ich zahlen kann, und noch viele weitere Möglichkeiten. So, wir nehmen jetzt einfach mal diesen Tankgutschein. Den kennen wir alle, den kann ich brutto wie netto steuerfrei dem Mitarbeiter zukommen lassen. So, jetzt gebe ich ihm so eine Karte, damit kann er dann einkaufen, und das ist quasi wie Bargeld, als dass er diese 50 Euro jetzt monatlich hat. Wer das schon verwendet hat, wie gesagt, bei 22 gibt es noch viele andere. So, jetzt hat er im ersten Step diese 50 Euro. In der gleichen juristischen Sekunde macht er seine 100 Euro Gehaltsumwandlung, die ihn ja 50 Euro kosten. Da wir ihm vorher 50 Euro geschenkt haben, stellt er sich gleich. Er hat genau das gleiche Haushaltseinkommen wie vorher. Jetzt sind diese 100 Euro im Raum, Gehaltsumwandlung. In dem Fall muss ich keinen Zuschuss als Arbeitgeber zahlen in der Direktversicherung, in der Unterstützungskasse, von der ich gerade spreche. Ich muss keinen Zuschuss zahlen. Dass das aber Sinn macht, kann ich gleich nochmal erläutern, aber wir sagen jetzt mal ohne.
Also weil ich ihm diesen anderen Gutschein zur Verfügung stelle?
Nee, weil ich den Weg der Unterstützungskasse gewählt habe.
Ach so, okay.
Da gibt es keinen verpflichtenden Zuschuss.
Alles klar.
Jetzt stehen die 100 Euro im Raum, plus auf die 100 Euro spare ich mir als Arbeitgeber ja meine Sozialabgaben. 20%, also 20 Euro. Das heißt, ich habe auf Firmenseite erstmal 120 Euro an Liquidität und habe dem Mitarbeiter aber 50 Euro durch den Gutschein gegeben. Das heißt, die muss ich wieder abziehen.
Ja.
Was bleibt übrig? 70 Euro. Ich habe also auf Firmenseite erstmal 70 Euro an Zusatzliquidität. So. Und die fließen jetzt nicht zu irgendeiner Versicherung, sondern die bleiben erstmal im Betrieb. Dafür mache ich mir ein Tagesgeldkonto und Unterkonto, da packe ich die 70 Euro drauf. Soweit erstmal so verständlich, ne?
Soweit ist klar, ja.
Gut. So, jetzt sagt der Gesetzgeber, du darfst das, was du dem Mitarbeiter in Form seiner 100 Euro hochrechnest, was die Versorgungszusage, das Versorgungsversprechen ist, das können wir einmal durchrechnen. Wir nehmen jetzt einfach mal den Mitarbeiter, der jetzt, sagen wir mal, noch 30 Jahre vor sich hat, der ist 37 Jahre, noch 30 Jahre bis zur Rente. Und wir sagen jetzt die 100 Euro. Diese 100 Euro mal 12 sind 1200, mal 30 sind 36.000. Das ist das Versorgungsversprechen. Jetzt ist es so, ich sollte dem Mitarbeiter und muss dem Mitarbeiter auch eine Verzinsung zusagen. Zum Beispiel, ich sage ihm jetzt eine 2%ige Verzinsung zu. Das ist für den Mitarbeiter durchaus attraktiv, weil er ohne Kosten eine 2%ige Garantie bekommt. Er bekommt, wenn wir das zum Beispiel aufbauen, von uns jeden Monat eine Push-Meldung auf sein Handy, dass der Arbeitgeber wieder 100 Euro draufgeladen hat, keine Kosten darunter sind. Er sieht immer seinen Kontostand und er sieht auch immer, dass die Zinsen jeden Monat dann entsprechend hochgehen. So, total easy für den Mitarbeiter. Und der Gesetzgeber sagt jetzt, Arbeitgeber, wenn du diesen Weg gehst, du darfst dieses Versorgungsversprechen, 36.000 plus die Zinsen, sagen wir jetzt mal 40.000 in Summe, bereits heute in deiner Steuererklärung als Betriebsausgabe absetzen. Das heißt, von 40.000 Euro sagt der Gesetzgeber, du darfst 20% davon, also 8.000 Euro, über 8 Jahre verteilt als Betriebsausgabe absetzen. So, und das führt natürlich dazu, dass ich meinen bilanziellen Gewinn mindere, weil ich hier eine Betriebsausgabe habe auf Leistungen, die ich erst in Jahrzehnten zahlen muss. Ob der so lange bleibt, spielt dabei erstmal keine Rolle.
Also wieder ein Liquiditätsvorteil.
Richtig, sozusagen. Richtig. Geht der jetzt nach 3 Jahren, kann ich natürlich für den keine Betriebsausgaben mehr geltend machen. Die 3 Jahre, die der aber da war, habe ich ja meine Betriebskostenausgabe genutzt. Ja. Und dementsprechend habe ich ja eine Zusatzliquidität. Ich muss das nicht zurückzahlen. Also wie gesagt, ich kann das auf 8 Jahre verteilen. Wenn ich mal ein scheiß Jahr habe, wo ich keinen Gewinn habe, muss ich es in dem Jahr nicht machen. Man nennt das dotieren. Ich muss nicht dotieren, ich kann. So. Und das, wie gesagt, 8-mal verteilt.
Ja, und wer verwaltet es? Also, das ist ja wieder, das hört sich ja nach sehr viel Bürokratie und Berechnerei und Tagesgeldkonto und was weiß ich was. Genau. Also, da hat ja auch jetzt keiner Bock drauf, das nebenher zu machen.
Also, man kommt nicht drum herum, sich das halt einmal ausrechnen zu lassen für seine Firma, mit seinen Mitarbeitern, mit seiner Altersstruktur und den Möglichkeiten. Das ist halt eben einmal ein Aufwand. Da redeten wir vielleicht über 3 Stunden, die man da mal in Summe über 2, 3 Termine verteilt investiert. Ich kann jetzt nur für mich sprechen in dem Fall. Wir bereiten das im Hintergrund vor, gehen das dann durch. Häufig sitzt der eigene Steuerberater dabei, der, wenn er das dann erklärt bekommt, das auch versteht. Grundsätzlich muss man verstehen, ein Steuerberater macht das Thema Steuer, aber nicht das Thema Vermögensaufbau. Dementsprechend, wenn er das hört, versteht er das, aber von sich aus darf man ihm jetzt nicht böse sein, dass er das nicht aktiv selbst anbietet.
Ja, da habe ich ja immer eine ganz spezielle eigene Meinung noch zum Thema Steuerberater aus Erfahrung.
Ja. Ich glaube, die haben viele.
Die wenigsten, also ich bin ja gut bedient. Ich bin mit meinem sehr glücklich, ja. Falls er zuhört. Ich weiß es nicht. Also tatsächlich meine ich das jetzt ernst. Aber bei meinen Kunden und in Beratungsgesprächen, das nur am Rande, ist es halt einfach erschreckend mitunter, wie unnötig, wirklich absolut unnötig Steuern zum Fenster rausgeschmissen werden. Das ist traurig zu beobachten.
Ja, ja. Also ist ein großes Thema für sich, definitiv die Suche nach dem richtigen und geeigneten Steuerberater, auch in der Phase, in der man sich unternehmerisch befindet. Ja, das habe ich schon erfahren, dass man natürlich dann, je nachdem, wie man sich weiterentwickelt, irgendwann mit dem eigenen Steuerberater auch nicht mehr weiterkommt.
Ja, im besten Falle halt als Finanzbuchhalter noch und vielleicht für einen Jahresabschluss, aber nicht in der Gestaltungsperspektive sozusagen. Ja.
Also Steuern ist ein Chefthema. Da komme ich als Unternehmer nicht drum herum, mich damit auch bis zu einem gewissen Grad selber beschäftigen zu müssen. Das geht gar nicht anders. Ja, so kann ich ja auch bewerten, welcher Steuerberater was drauf hat und welcher nicht.
So ist es. Ja. Okay, aber wir haben das Thema verlassen.
Also, alles gut. Von der Sache her, wie gesagt, ist es so, dass der Zeitaufwand halt einmal erforderlich ist, um das zu verstehen. Der ist aber grundlegend immer erforderlich. Selbst wenn ich jetzt irgendeine 0815 Direktversicherung mache, muss ich mich damit ja auch mal einmal beschäftigen. Sollte ich. Und nicht nur dem Versicherungsvertreter, Makler meines Vertrauens in 3 Minuten alles unterschreiben und dann geht er wieder raus. Das ist absolut nicht gut. So, das wäre fahrlässig, als Unternehmer so zu handeln. Das heißt, dieser zeitliche Aufwand von, wie gesagt, vielleicht 3 Stunden ist halt einmal erforderlich. Und dann ist es so, dass im Grunde genommen es einfach eine gewisse Disziplin beinhaltet. Natürlich sollte ich diese Gelder, die jetzt plötzlich in der Firma sind, nicht verjubeln und irgendwie verzocken und verdaddeln, sondern eben auf ein Unterkonto setzen. Ich meine, da macht man einmal einen Dauerauftrag, dann ist gut, das ist jetzt auch nicht so wild. Und dann ist natürlich sinnvoll, mit diesem Geld zu arbeiten. So, ich kann theoretisch innerhalb meiner Firma damit arbeiten. Ich kann das nutzen. Ich muss das eben nicht irgendwo fremd, wie üblicherweise eine Versicherung überweisen und die Kohle ist weg, sondern ich kann sie innerhalb der Firma verwenden, um mein Business weiter voranzubringen. So. Natürlich haben die Mitarbeiter jetzt in unserem Beispiel den Anspruch auf diese 40.000 Euro, wenn der 30 Jahre bleibt. Das heißt, irgendwann muss ich das bezahlen. Es macht auch Sinn, das dann nicht als Rente auszuzahlen, sondern einmalig. Weil als Rente muss ich wieder Rückstellungen in der Bilanz bilden. Das macht es unnötig komplizierter. Besser ist eine Einmalsumme. Ist auch für die Leute psychologisch angenehmer zu sagen, du kriegst von uns brutto 40.000 Euro, anstatt jeden Monat 130 Euro. So.
Ja.
Und so weiß ich ganz genau, wann geht wer in Rente und wie viel Geld bekommt er. Wenn ich eine Rente zahle, weiß ich ja nicht, wie lange der lebt. Und das zieht sich einfach zu lange.
Und das ist jetzt aber nichts, was mir jetzt rot, grün, blau, gelb liefert, sondern das bekomme ich unter anderem bei dir.
Genau, genau.
Oder bei anderen unabhängigen Finanzberatern, die sich darauf spezialisiert haben. Und dann ist aber auch der Workflow mit dabei, oder? Also gerade eine Übersicht und Gestaltung, weil wir haben ja keine Lust, sowas zu berechnen und so.
Nein, das wird ja alles vorbereitet. Also um sowas zu erstellen, braucht man relativ wenig Eckdaten. Also wir zum Beispiel brauchen nur eine Mitarbeiterliste anonymisiert mit Geburtsdatum und der Angabe, ob es sich um eine Vollzeit-, Teilzeit- oder Minijobkraft handelt. Das sind alle Parameter, die man eben braucht. Und dann kann man das berechnen und dann geht man halt die Zahlen einmal gemeinsam durch, wie gesagt, gerne auch mit dem Steuerberater und dann sieht man die entsprechenden Effekte. So.
Alles klar.
Und anstatt, dass das Geld natürlich jetzt verjubelt werden wird, was nicht passieren sollte, ist es wichtig, dass man eine gewisse Finanzdisziplin hat. Das heißt, man packt das auf sein Unterkonto und von dort aus, entweder wenn man möchte, reinvestiert man es in die Firma, wohl wissend, dass man irgendwann die Zahlung an die Mitarbeiter leisten muss, oder, so empfehle ich es, man legt das Geld entsprechend an. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist ja mein Ursprungskernthema im Bereich Vermögensaufbau, Altersvorsorge, eben dann innerhalb der Firma eine Geldanlage zu installieren, wo man nachweislich, da haben wir viele Kunden, die das seit vielen, vielen Jahren machen, im Durchschnitt irgendwas zwischen 5-7% nach Kosten an Rendite abholt.
Die wiederum in der Firma bleiben.
Die in der Firma bleiben. Und richtig, wenn ich dem Mitarbeiter nur 2% zusage, die Sozialabgaben noch nicht mehr abgeben muss, weil es nicht verpflichtend ist,
ja,
und mache ich hier, sagen wir mal, 5% Rendite, dann habe ich immer noch eine Differenz von 3%. Und durch die Dotierungen,
hätte, ja,
genau, durch die steuerlichen Dotierungen, die ich eben erwähnt hatte, diese 20%, hole ich damit einfach oder generiere damit eine Liquidität, eine Zusatzliquidität, die mir als Unternehmer über die Masse der Mitarbeiter, die ich beschäftige, über die entsprechenden Jahre einen Vermögensaufbau verursacht. Das heißt, ich kann dadurch, dass ich meinen Mitarbeitern was richtig Cooles biete, was sie woanders nicht kriegen, selbst meinen Vermögensaufbau voranbringen und entsprechend, wie gesagt, abhängig der Anzahl der Mitarbeiter und der Jahre, hier viele, viele Hunderttausender auf seitens der Firma als Unternehmer an Gewinn und Liquidität produzieren. Und das ist halt einfach endgeil und viel, viel besser, als wenn ich die Euros alle in der Versicherung rüberschiebe
und ich weiß,
mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nachzahlen muss, weil es nicht am Ende des Tages reicht und die Mitarbeiter damit auch nichts Besonderes haben, man sich überhaupt nicht absetzt von anderen Unternehmen und dementsprechend auch keinerlei Mitarbeiterbindung in dem Sinne erreicht.
Also das ist eine Killerfolge. Wir sind schon über einer halben Stunde, deshalb bin ich jetzt gefordert, in einer kurzen Zusammenfassung mit einer letzten Frage an dich.
Gerne.
Kurz und knackige Antwort, dass die Leute nicht umfallen wegen Overflow. Ja. Was passiert, wenn jetzt der ein oder andere sagt, hey geil, das habe ich vorher nicht gecheckt, ich will das tun, aber ich habe schon 20 Versicherungen bei Rot abgeschlossen. Kann ich die ablösen? Kann ich das pausieren? Können die ihre Kohle, die sie da einbezahlt haben, bei mir jetzt parken? Was geht da?
Also in der Regel ist es so, dass jede Firma irgendwelche Verträge bereits hat. Das ist erstmal kein Problem. Man kann ganz unabhängig davon das Ganze dazu addieren und kann dann natürlich auch in den Gesprächen mit den Mitarbeitern aufklären und erläutern, warum das neue Modell jetzt besser ist, dass natürlich der Arbeitgeber damit jetzt Geld verdienen kann. Das ist jetzt nicht Teil der Mitarbeiteraufklärung, das ist sozusagen das kleine Goodie für den Arbeitgeber. Die Mitarbeiter bekommen halt aus ihrer Sicht das erklärt, vernünftig mit allen Parametern und können natürlich dann frei entscheiden, ob sie vom bisherigen System ins neue System wechseln wollen. So, das ist kein Problem.
Aber die Botschaft ist, die kommen da raus, es gibt keine Verpflichtung.
Genau.
Und kann man es auch liquidieren oder sagt dann der Gesetzgeber, nee, geht nicht?
Kann man auch. Geht, Daumen hoch.
Daumen hoch wieder.
Ist möglich. Ich kann theoretisch nach 10 Jahren sagen, ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich liquidiere das, dann kriegen die Mitarbeiter halt nicht 40.000 in unserem Beispiel, sondern einen Bruchteilsanspruch, der bis dahin erarbeitet ist. Die Differenz, die ich an Gewinnen damit gemacht habe, die bleibt natürlich bei mir, also beim Arbeitgeber. Und ich kann das Ganze beenden. Wobei das natürlich relativ wenig Sinn macht, das zu beenden, weil es ist einfach eine Verlängerung der Bilanz, ein Wachstum des Firmenwertes, den ich natürlich, solange es geht, laufen lasse. Und er ist auch kaufpreisbildend. Also wenn ich das Unternehmen auch mal veräußere, habe ich natürlich super Argumente für einen Übernehmer, dass ich hier so ein System habe, was der natürlich auch nicht wieder auflöst, was ja gar keinen Sinn ergibt.
Okay, ja. Also zusammengefasst, jetzt kommt die schwere Aufgabe, die KI mittlerweile schon besser kann als ich jetzt. Ja. Ich mache jetzt ein Resümee. Also nicht unreflektiert bei Menschen, die wir schon lange kennen, weil sie zum Beispiel aus unserer Hausbank rausmarschieren, annehmen, dass das, was wir da unterschreiben, weil es rot, grün oder blau ist und wir damit groß geworden sind, ein großes Vertrauensverhältnis haben. Ja. So funktioniert es ja psychologisch, ist ja ehrlich so. Mhm. Nicht unreflektiert irgendwelche Dinge unterschreiben, die wir nicht verstehen. Weil das kann im Ernstfall bedeuten, dass wir wirklich im Worst Case bis zu 50% auffüllen dürfen zu dem Fehlbetrag, der versprochen wurde. Mhm. Im Best Case nur 20, also 50 bis 80 sind gedeckt, richtig?
Mhm. Korrekt.
So, wer da keinen Bock drauf hat, der sollte dafür sorgen, dass er einen unterschriebenen Zettel erhält, wo draufsteht. Mir wurde angeboten, mich bezüglich Altersvorsorge zu beraten. Ich hatte aber keinen Bock als Arbeitnehmer.
Genau.
Alles klar, sonst hast du vielleicht irgendwann mal ein rechtliches Problem. Oder aber für die, die Bock haben, was Geiles aufzubauen, wir brauchen natürlich einen Architekten als Dienstleister, der das System etabliert, die Prozesse macht. Dann haben wir aber ein System, das uns einen Steuervorteil bringt, das uns einen Liquiditätsvorteil bringt durch die Tatsache, dass wir mit dem Geld arbeiten können. Und die Mitarbeiter haben am Ende auch noch mehr davon.
Mhm. Korrekt.
So, genau. Das wiederum ist natürlich ein Recruiting-Vorteil auch, ne? Wenn ich
das
sagen kann,
Argument.
Ich
hab einem neuen Mitarbeiter zu sagen, wenn du bei mir anfängst, kriegst du eine Zusage, die dich nichts kostet, weil wir das ja durch den Sachbaustein kompensieren. Und da gibt es ja, wie gesagt, nicht nur einen, man kann auch mehrere gleichzeitig installieren. Dann sind es nicht 40.000, sondern schnell mal 80.000 oder noch mehr. Ja. Und ich dann einem neuen Mitarbeiter sage, bei mir kriegst du, wenn du lange bei mir bleibst, zum Rentenbeginn 100.000 Euro, dann ist das schon ein geiles Argument, neben dem ganz normalen Gehalt und so weiter. Alles und wenn klar. der mal irgendwann an seinem Job zweifelt und woanders hin will, dann wird er sich daran erinnern und wird sagen, du, kriegst denn bei dir beim neuen Chef potenziell auch 100.000 Euro, dann packt er sich in den Kopf und sagt, was bist du denn für einer? Natürlich nicht, weil der gar nicht versteht, wie das funktioniert. Also damit binde ich und gewinne ich natürlich, wenn ich das clever einsetze im Recruiting, auch logischerweise Mitarbeiter.
Sehr gut. Ja. Ja, dann haben wir jetzt mal wieder unseren Horizont massivst erweitert, würde ich sagen, inklusive mir.
Es gibt noch potenziell natürlich weitere Fragen. Was ist, wenn einer verstirbt? Wie wird das Ganze vererbt? Was ist, wenn einer vorzeitig eben geht? Wie verhält sich das genau? Was ist, wenn ich meine Firma verkaufe? Also Themen haben wir jetzt ganz kurz angerissen. Das sind natürlich noch Detailpunkte, die man dann noch erläutert. Aber vereinfacht kann ich sagen, dafür gibt es alles Lösungen, die das sauber abarbeiten, als dass hier keiner schlecht dasteht und dementsprechend alle fair behandelt werden. Und das sind dann eben Themen, ja, die kann ich dann, wenn man Interesse hat, eben 1:1 natürlich nochmal erläutern und alle durchgehen.
Alright, alles klar. Ja. David, vielen Dank für den Einblick und die Infos.
Sehr gerne.
Ihr lieben Zuhörer, ihr habt jetzt sehr viele Informationen erhalten in sehr langer Zeit. Das ist wahrscheinlich die längste Podcast-Folge, die es jemals gab. Aber hey, dafür ist es eigentlich, wenn ihr was beim Autofahren euch reingezogen habt, eine kostenlose, neutrale, die müsst ihr erstmal finden, eine neutrale Bearbeitung dieses Themas, weil es gar nicht so einfach. Weil die meisten haben halt ein Ziel, die wollen euch irgendeine Lösung verkaufen. Dafür habt ihr jetzt also richtig Nutzen mitgenommen mit diesen fast 40 Minuten. Ich wünsche euch allen viel Spaß bei der Umsetzung. Gebt Gas. Bis zum nächsten Mal. Johannes, danke David, dass du da warst.
Ja, danke dir.
Tschüssi.
Ciao.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, bitten wir dich um ein Abo und ein Like. Und wenn du auch daran arbeiten möchtest, mehr Zeit für dich und deine Familie zu gewinnen, zufriedener und erfolgreicher zu werden, dann gehe jetzt auf johannesgronover.de und trage dich für ein unverbindliches Beratungsgespräch ein. Du hast nichts zu verlieren und wir sind uns sicher, dass wir dir wertvollen Input mitgeben werden. Bis dahin, viel Erfolg!